Krishna. So, Hare Krishna, ganz herzlich willkommen an euch alle. Ich hatte heute Morgen etwas sehr Schönes gelesen, dass dann, wenn wir Festivals feiern, diese großen Vaishnava-Festivals wie Jamashtami, also Krishnas Erscheinungstag, der ja übermorgen, glaube ich, gefeiert wird, so sollten wir verstehen, dass dies eine Einladung von Krishna ist, in seinem Lila oder seiner Welt teilzunehmen. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Übersetzung da. Ich glaube, dass ich in Deutsch sprechen werde. I will speak in the German language. Yamasaki, du übersetzt ins Englische? Wie bitte? Ins Kroatische, oh ja. Wir haben doch die kroatische Geisteswelt. Schön, schön. Jai Jai Radha Madhava Kunya Biradi Nadha Madhava Kunya Biradi Jai Radha Madhava Kunya Biradi Gopi Dana Vallava Girivada Dadi Gopi Dana Vallava Girivada Dadi Yasoda Nandana Braja Jana Randana Yasoda Nandana Braja Jana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Gaura Nitai, Raya Gaura Nitai. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Siradhe. Sisi Radha Madan Mohan Ki Jai. Krishna Krishna Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Putare Smadabhakti Yanta Swami Niti Namami Hare Krishna. Tushta Krishna, darf ich dich vielleicht bitten, dort wo das Harmonium, wo der Harmoniumdeckel ist, ist eine Jacke, eine Regenjacke und ein grauer Chadar. Yes. Ich bräuchte auch die Regenjacke. Und wenn du schon dabei bist, eine deutschsprachige Bhagavad Gita aus dem Regal dort. So, Hare Krishna. Alle miteinander. Dankeschön. Danke. Da müsste ja mein Brillenetui sein. Ich bin sehr froh, dass ihr gekommen seid zum Jamashtami Festival. Wirklich. Ich glaube, wir werden morgen noch
viele Devotees Anreisen haben und dann am Sonntag jetzt glaube ich richtig voll werden. Kleine Sekunde, ich werde mich mal hier, ich bin das gar nicht gewöhnt, so ist ja wirklich kühl in Goloka Dham, ist wirklich ein anderes Klima. Wir hatten immer so eine tolle Lampe hier. Ich glaube, ich sehe die dort. Robert, kannst du die vielleicht einrichten? Ich möchte euch heute gerne einen Text aus dem 15. Kapitel vorlesen. Ich muss ihn ganz schnell noch finden. Dankeschön. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem 15. Kapitel, Vers 6. Na, da, Vasayate Suyo Na Shashanko Na Pavaka Yadgatva Na Nivartante Tadhama Paramang Mama natat pasayate suyo pasayate suyo na shashanko na pavaka yad gatva na nivatante tadhama paramang mama. Ja, ich lese mal die Wort-zu-Wort-Übersetzung. Na, nicht, tat, dieses, basayate, erleuchtet, suya, die Sonne, na, nicht, shashanka, der Mond, Na, nicht. Pavaka, Feuer. Yad, wohin? Gatva, gehend. Na, niemals. Nivartante, sie kommen zurück. Tadama, dieses Reich. Balamang, höchstes. Mama, mein. Einmal hat dann die Bodhi gesagt, die ersten beiden Worte, die man in der europäischen Kultur erlernt, sind höchst unwünschenswert in der indischen Kultur, nämlich Mama, mein, und Papa, Sünde. Mama und Papa, mein, mein, und Papa, Sünde. So, dieses mein höchstes Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Erläuterung. Hier wird die spirituelle Welt sag mal, Yamasaki, du hast ein Buch und hast auch den Text gefunden. Gut. Hier wird die spirituelle Welt, das Reich der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna beschrieben, das als Krishna-Loka oder Goloka-Vrindavan bekannt ist. Im spirituellen Himmel sind weder Sonnenschein, Mondschein, Feuer noch Elektrizität erforderlich. Denn alle Planeten dort leuchten aus sich selbst heraus. In unserem Universum gibt es nur einen Planeten, der aus sich selbst leuchtet, nämlich die Sonne. Im spirituellen Himmel hingegen sind alle Planeten aus sich selbst leuchtend. Die leuchtende Ausstrahlung nun aller spirituellen Planeten, Vaikunthas, zusammen ergibt den leuchtenden Himmel, der als Brahma Jyoti bezeichnet wird. Letztlich geht diese Ausstrahlung von Krishnas Planeten Goloka Vrindavan aus. Diese leuchtende Ausstrahlung wird teilweise vom Mahatattva, das heißt der materiellen Welt, bedeckt. Doch der allergrößte Teil dieses leuchtenden Himmels, jenseits der materiellen Bedeckung, ist mit spirituellen Planeten, den Vaikunthas, übersät, von denen Goloka Vrindavan der höchste ist. Das war also die Information über die spirituelle Welt. Der wichtigste Aspekt war, dass dort alle Planeten aus sich selber heraus leuchten. Es ist also nicht nötig, eine Lichtquelle von außerhalb zu bringen. Und in dieser spirituellen Welt gab es eine kleine Bedeckung des Mahatattva, wie eine Wolke. Diese dunkle, kondensierte Atmosphäre ist die materielle Welt. Nun spricht Srila Prabhupada über diejenigen, die sich in dieser materiellen Welt aufhalten. So, das ist jetzt über uns, was wir jetzt hören. Solange sich ein Lebewesen in der dunklen materiellen Welt aufhält, führt es ein bedingtes Leben. Doch sobald es den spirituellen Himmel erreicht, indem es den falschen, verzerrten Baum der materiellen Welt fällt, ist es befreit. Prabhupada bezieht sich hier auf eine Analogie aus dem Anfang dieses Kapitels, wo die materielle Welt als eine Art Spiegelung der spirituellen Welt, als eine Reflexion, etwas, was von etwas anderem ausgeht, aber dann verzerrt wird, beschreibt. Und zwar gibt Prabhupada den Vergleich, dass die spirituelle Welt wie ein Baum ist und die materielle Welt wie ein Baum, welches sich in einem Fluss befindet, also ein gespiegelter Baum, der von dem am Flussufer stehenden Baum eine Perversion darstellt. Also Perversion, das ist ein hartes Wort, aber es wird trotzdem oft gebraucht,
eine Reflexion, weil es darauf hindeutet, dass wir das, was in der Wirklichkeit ist, nämlich Freude, Genuss, Ewigkeit, niemals in der gespiegelten Wirklichkeit finden können. Also in der materiellen Welt können wir nur so Schattenfrüchte oder Spiegelfrüchte genießen, nicht das Wirkliche. So, deswegen, man muss das fällen, diesen Baum, mit einer Axt. Wisst ihr, wie die Axt heißt? Loslösung. Das Tabuwort im westlichen Denken. Distanz, Detachment, Abkopplung der Sinne von den Sinnesobjekten. Dann besteht keine Gefahr mehr, dass das Lebewesen in die materielle Welt zurückkehren muss, weil sie ja gefällt ist. Im bedingten Leben hält sich das Lebewesen für den Herrn der materiellen Welt, doch in seinem befreiten Zustand tritt es in das spirituelle Königreich ein und wird ein Beigesellter des höchsten Herrn. Parika. Dort genießt es ewige Glückseligkeit, ewiges Leben und vollkommenes Wissen. Nun wird Prabhupada erklären, das finde ich ein sehr interessanter Abschnitt hier in dieser Erläuterung, wie man diese Information aufnehmen sollte, dass es also möglich ist, sich von der materiellen Welt in die spirituelle Welt zu begeben. Er sagt, man sollte von dieser Information fasziniert sein. Juhu! Man sollte ein Freudenfest feiern. Man sollte von dieser Information wirklich ergriffen werden. Man sollte auch den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich aus der falschen Spiegelung der Realität zu befreien. Für einen Menschen, der zu sehr an der materiellen Welt haftet, ist es sehr schwer, diese Anhaftung zu durchtrennen. Doch wenn er sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, besteht für ihn die Möglichkeit, sich allmählich zu lösen. Man muss Gemeinschaft mit den Gottgeweihten haben. Das heißt mit Menschen, die Krishna bewusst sind. Man sollte eine Gesellschaft ausfindig machen, die sich dem Krishna-Bewusstsein widmet, zum Beispiel ISKCON, und lernen, wie man hingebungsvollen Dienst ausführt. Auf diese Weise kann man seine Anhaftung an die materielle Welt durchtrennen. Man kann sich von der Anziehung an die materielle Welt nicht lösen, wenn man sich einfach in safranfarbene Gewänder kleidet wie Satchinanda Swami. Oh, sorry, das steht hier nicht. Also Äußerlichkeiten allein reichen nicht aus, wie dass man die Farbe der Loslösung anzieht, Safran. Nein, man muss Zuneigung zum hingebungsvollen Dienst des Herrn entwickeln. Also nicht einfach nur Loslösung vortäuschen, sondern eine echte Anhaftung entwickeln. Deshalb sollte man es sehr ernst nehmen, wenn es heißt, dass hingebungsvoller Dienst, wie im 12. Kapitel beschrieben wird, der einzige Weg ist, um der falschen Repräsentation des echten Baumes zu entkommen. Das 14. Kapitel beschreibt, wie verschiedene Arten von Faden von der materiellen Natur verunreinigt sind. Allein Bhakti, hingebungsvoller Dienst, wird als rein und transzendental beschrieben. Ja. Prabhupada hat in dieser Erläuterung eine sehr wichtige, man sagt dazu, Hermeneutik angewandt. Er hat von dem Prayojana-Tattva gesprochen, das heißt dem Ziel. Er hat dann von den Lebewesen, die sich auf den spirituellen Pfad machen, gesprochen und ihrer Verstrickung ins materielle Leben. Und hat jetzt noch letztendlich darüber gesprochen, wie man Abhideya, das heißt, welchen Vorgang man ausführt, um zum spirituellen Ziel zu erreichen. Und jetzt schließt er diese Erläuterung ab mit einer tollen Ermutigung. Die Worte Palamang Mama sind hier sehr wichtig.
Im Grunde ist alles Existierende, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, das Eigentum des höchsten Herrn. Aber die spirituelle Welt ist Paramang, von 6 Reichtümern erfüllt. Die Katha Upanishad bestätigt ebenfalls, dass in der spirituellen Welt weder Sonnenschein noch Mondschein noch Sterne notwendig sind, da der gesamte spirituelle Himmel von der inneren Energie des höchsten Herrn erleuchtet wird. Dieses höchste Reich kann man nur durch Hingabe und durch kein anderes Mittel erreichen. Hare Krishna. Ein bisschen kooperativ wird. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitaranna Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Matatvasayate suyo na shashanko na pavaka yatkatva na nivartante tadama paramang mama. Dieses mein höchstes Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Man sollte von dieser Information fasziniert sein. Man sollte den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich aus der falschen Spiegelung der Realität zu befreien. Ich denke, dass ihr alle von eurer Lektüre in dem Bhagavatam und in anderen heiligen Schriften immer wieder auf diese Stellen stößt oder gestoßen seid, wo wir eine Beschreibung der spirituellen Welt finden, zusammen mit einer Information, dass wir dorthin gehen. Jiva Goswami schreibt in der Pritisandarbha, dass Krishna dort in der spirituellen Welt für die Seelen, die zurückkommen, einen spirituellen Körper schafft, und zwar aus seiner Ausstrahlung. Ihr könnt es euch so vorstellen, als würde jemand Ton nehmen und aus dem Ton eine Form machen. So schafft Krishna aus seiner spirituellen Ausstrahlung, einen spirituellen Körper, in den dann die mit dem dann die spirituelle Seele oder das Atman, dieser Chit-Particle, Chit heißt voller Wissen, wo der denn eingeht und mit dem eins wird. Nun, manche Vaishnava-Schriften sagen, dass in der spirituellen Welt nichts erschaffen ist, sondern alles ewig existiert. Versteht ihr? Da ist in der spirituellen Welt, da gibt es für alles, was dort ist, weder einen Anfang noch ein Ende noch eine Mitte. Es ist ein ewiges Dasein. Und sie kommen deswegen philosophisch zu der Schlussfolgerung, dass unser spiritueller Körper also nicht erst erschaffen wird von Krishna, sondern bereits da ist. Und sozusagen nur auf uns wartet, sodass wir von ihm Besitz ergreifen. Ich möchte euch wieder ein Beispiel aus eurem Denken oder aus unserem Denken geben für diesen Standpunkt. Stellt euch mal vor, in der Schweiz meinetwegen steht ein Auto, was für euch bestimmt ist. Die Schweizer Regierung hat das für euch hingestellt, aus irgendeinem Grund oder Aktenirrtum oder was immer, da ist jedenfalls ein Auto, da steht drauf für Frank. Oder für Klaas. Oder für Gopati, der braucht immer Autos, weil er viel predigt und viel rumkommen muss. Das Auto ist schon da. Du bist jedoch noch nicht da, Gopati, weil du gerade feierst in Jamashtami. Aber wenn du in die Schweiz kommen würdest, würde das Auto dafür auf dich warten und du würdest nur da reinstehen und losfahren nach Jena oder wo auch immer du hingehst. So, manche Vaishnava-Philosophen sagen, dass diesen Shloka, der Jiva Goswami zitiert, dass also der Herr aus seiner Ausstrahlung Körper für das heimkehrende Lebewesen macht, bedeutet, dass der Körper eigentlich schon da ist, weil es eben nicht einen Zeitpunkt des Schaffens gibt und dass das Lebewesen da reingeht. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen esoterischen Spekulationen beteiligen möchtet. Ich glaube, was wir sicher annehmen können, außerhalb dieser Gedankenmodelle, ist, dass für uns alle eine Möglichkeit da ist, eine Potentialität, könntet ihr sagen, dass wir in einer anderen Welt, das heißt einer ewigen Welt, die voller Glückseligkeit und voller Wissen ist, teilnehmen können in einem liebevollen Austausch an Krishna. Das ist eine Möglichkeit, die jeder von uns hat und die auf jeden von uns auf besondere Art und Weise wartet. Es ist etwas, was da ist. Überhaupt, wenn ihr euch einmal das ganze Leben anschaut, ist das Leben immer eine Möglichkeit, gibt immer eine Möglichkeit. Die Zukunft ist nichts anderes als ein Bereich von Möglichkeiten, an dem wir partizipieren können. Nur Menschen, und das sind die meisten von uns, die sich durch ihre Vergangenheit bestimmen lassen, können nicht an einer Möglichkeit teilnehmen und eine Möglichkeit ergreifen. Was ich damit meine ist, dass wir alle aus einer Vergangenheit kommen, die uns geprägt hat. Zum Beispiel viele von uns denken, oh, ich bin nicht gut genug oder wir haben irgendwann mal gelernt, das schaffst du nie, Alter. Oder wir haben gelernt in der Vergangenheit, weil deine Intelligenz reicht nur für ganz bestimmte Dinge, oder dein Enthusiasmus reicht nur für ganz bestimmte Dinge. Solange ein Mensch sich von seiner Vergangenheit und den Prägungen aus der Vergangenheit beeinflussen lässt, hat er wenig Möglichkeiten, eine Möglichkeit wahrzunehmen. Aber im Grunde genommen sind für uns alle ganz bestimmte Möglichkeiten in der Zukunft. Besonders, wenn wir ein spirituelles Leben anfangen und wissen, dass Krishna in der Lage ist, unsere Vergangenheit, das heißt das Karma, was wir aus der Vergangenheit mitnehmen, zu beseitigen und aus einem Schuster einen großen Devoti machen kann. Die meisten von uns jedoch glauben nicht an unsere Möglichkeiten und führen deswegen ein Leben, wo die Vergangenheit immer wieder in ihr Leben eingreift. Ihre Anhaftung aus der Vergangenheit, ihre Gewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen und Trinken und viele Filme sehen im Fernsehen und so weiter. Diese Vergangenheit kommt immer und streckt sich in unsere Gegenwart und will uns kontrollieren. Wenn aber ein Devotee aufwacht und sagt, will mich nicht aus der Vergangenheit regieren lassen, sondern ich möchte in meine Möglichkeiten hineinleben, die ich habe, dann wird er sehr enthusiastisch. Wie Krishna das sagt, oder wie Prabhupada das hier sagt, du solltest fasziniert sein. Du kannst in die spirituelle Welt gehen. Du kannst ein ewiges spirituelles Leben anfangen. Es ist möglich. Frank. Schöner Punkt, ne? Wenn man jetzt einfach sagt, ich setze auf diese Möglichkeit, ich vertraue auf diese Möglichkeit, lebt man ein anderes Leben, als wenn man sich einfach bereitwillig von seiner Vergangenheit, und das heißt der Bedingtheit, die man aus der Vergangenheit mit sich bringt und die das scheinbar verunmöglicht, dieses Ergreifen der Möglichkeit, wenn man sich davon reagieren lässt. Vorletztes Jahr habe ich eine interessante Entdeckung in Vrindavan gemacht. Ich habe eine Schülerin namens Sachi Devi, die seit langer, langer Zeit den Wunsch hat, im Krishna Balaram Tempel für Radhasyam Sundar zu singen. Im Krishna Balaram Tempel ist es jedoch so, dass es eine alte oder eine Regelung zu geben scheint, ich weiß nicht, woher die kommt, aber die ist da, dass eben die Devotees, die im 24-Stunden-Kirtan angestellt sind, für Radhasyam Sundar singen können. Und sie ist immer sehr traurig gewesen, dass sie nicht für Radhasyam Sundar singen kann. Bis ich ihr gesagt habe, wer sagt dir denn, dass du nicht für Radhasyam Sundar singen kannst? Wenn du es dir heftig genug wünscht, wirst du schon morgen Abend für Radhasyam Sundar singen. Und sie schrieb dann an mich zurück und sagte, du hast recht gehabt, ich habe morgen Abend für Radhasyam Sundar gesungen. Allerdings in einem anderen Tempel, dem Radhasyam Sundar Tempel. Ich dachte, siehst du, es geht alles. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, was dort im Radhasyam Sundar Tempel ist? Dort hat man eine Höhle gefunden unter der Erde, als man eine Vortragsmuschel bauen wollte, sowas wie so ein überdachtes Haus, von dem aus Vorträge und Singfestival auf dem Innenhof gemacht wird. Dort hat man eine Höhle gefunden, die vor
ein paar hundert Jahren ein Devoti namens Yamananda bewohnt hatte. Und sie haben mir geschrieben, willst du dir die Höhle nicht mal angucken? Du bist doch für solche Wunde durchaus zu haben. Und ich bin dann vor 2 Jahren in diese Höhle gegangen und habe dort etwas erlebt, was ich euch gerne heute mitteilen möchte. Etwas, was mit dem Thema unserer Vorlesung zu tun hat, dass es eine spirituelle Welt gibt und dass wir in dieser spirituellen Welt teilnehmen können, wenn und dort ein Teil dieser spirituellen Welt werden können, wenn wir unsere Möglichkeit, die wir haben, wahrnehmen und uns nicht von unserer Vergangenheit bestimmen lassen. In dieser Höhle hat mein Held Yamananda meditiert. Yamananda war ein Schüler von Jiva Goswami, der ihm für mehrere Stunden Unterricht in der Philosophie gegeben hatte. Und dann war es jedoch so, dass in den alten traditionellen Schulen, da lernte man Philosophie nicht nur auf die Kopfart und Weise kennen, sondern auch durch praktischen Dienst. So haben die Schüler von Jiva Goswami meistens so und so viele Stunden Philosophieunterricht gehabt, aber dann haben sie jeden Tag einen sehr harmenden kleinen Dienst ausüben müssen. Viele von ihnen haben sich zum Beispiel beschäftigt damit, Blumen auszupressen und aus dem Blumensaft Schreibtinte zu machen. So hat man damals geschrieben. Andere waren bei den Kuhställen und haben sich um die Kühe gekümmert. Praktischer Dienst, nicht? Yamananda nun hatte den Auftrag, in einem Waldhain, man nennt ihn Nidovan, jeden Morgen den Boden zu fegen mit so einem Jaru. Das ist so ein Handbesen, den man so bewegt. So einmal hat Yamananda morgens seinen Service ausgeübt, als er plötzlich auf dem Boden einen wunderschönen Fußreif fand, der mit edelsten Diamanten und edelsten Rubin besetzt war und aus purem Gold war. Es war ein unglaublich schöner Fußring, Fußreif, von dem auch noch ein besonderer Strahlen ausging. Und der Yamananda stürzte sich auf diesen Fußreif zu und als er ihn anfasste, hatte er das Gefühl, er hätte einen elektrischen Draht angefasst. Es war eine solche Spannung, könntet ihr sagen, oder so eine Energie, würde man vielleicht besser sagen, die von diesem Fußreif ausging, dass er sich den Fußreif und unter den Chadda, also unter diesen Überwurf, nahm, ihn gegen das Herz presste und in seinem Herzen wusste, dies ist ein Fußreif der Radharani. Und woher wusste er das? Weil er wusste, dass jede Nacht in diesem Nidovan Radha und Krishna ihr Treffen hatten und jede Nacht zusammen tanzten. So wie er gerade, er hat das dann also an sein Herz gepresst und in eine Falte seiner Kleidung versteckt und hat weitergefegt, plötzlich hörte er hinter sich Schritte und er dreht sich um und er sieht eine alte Frau, die er noch nie in dieser Gegend gesehen hat. Und sie sagt, guckt ihn so an und sagt, hast du einen Fußreif gefunden hier? Wieso? Sagte sie aneinander. Denn meine meine Tochter war hier und sie ist nach Hause gekommen und hat gesagt, sie hätte einen Fußreib hier verloren. Wo wohnt denn deine Tochter? Sagte sie aneinander. Die alte Dame war ein bisschen irritiert durch so viele Fragen und gab irgendein Dorf an. Shyamananda sagte, in diesem Dorf, was du angegeben hast, gibt es keine Frau, die so reif ist, also die so reich ist, um sich einen solchen Fußreif leisten zu können. Wer bist du und wer ist diejenige, die dich beauftragt hat, hierher zu kommen? Ich werde nur den Fußreif geben, wenn diejenigen, der diesen Fußreif gehört, zu mir kommt und diesen Fußreif von mir persönlich anfordert. Die alte Frau war sichtlich ein wenig irritiert. Sie sagte, warum stellst du so viele Fragen? Du weißt genau, wessen Fußreif du heute gefunden hast. Es ist der Fußreif der Radharani. Shyamananda sagt, das habe ich mir schon gedacht. Wer bist du dann aber? Du siehst nur nach außen hin aus wie eine alte Frau, aber wer bist du wirklich? Da sagte die Frau noch ein wenig irritierter. Das sind Dinge, die du nicht verstehen kannst. Stell nicht diese Fragen. Doch, sagte Shyamananda, ich möchte diese Fragen stellen. Wer bist du? Du würdest es nicht verstehen. Dann zeig mich dir doch, sagte Shyamananda. Du würdest es nicht ertragen können, sagte die Frau. Dann gib mir doch die Kraft, es zu ertragen, dich zu sehen. Die Frau, diese Bagdas, unmöglich. Sie verwandelte sich aber dann in ihre ursprüngliche Form und vor Shyamananda stand plötzlich eine leuchtende Persönlichkeit. Ihr müsst wissen, genau wie es hier über das Königreich Gottes gesagt wird, dass dieses Königreich aus sich selbst heraus leuchtet, also nicht von außen angestrahlt oder beleuchtet werden muss, so sind auch die Persönlichkeiten aus der spirituellen Welt von einer, man sagt dazu in Sanskrit, einer Lavanya ausgezeichnet. Lavanya ist etwas, was aus dem Inneren herausstrahlt. Seht ihr bitte mal diese Perle auf diesem Perlenring, den ich habe? Eine Mondperle. Die leuchtet, also wenn sie gut ist, aus sich selbst heraus. Ja, könnte man sagen. Das ist Lavanya. So Krishnas Ausstrahlung wird immer gesagt, dass er wohl eine blau-schwärzliche Farbe hat, so gräulich-schwärzlich-blau, so, ne? Aber dass er trotzdem eben nicht dunkel ist, sondern aus sich heraus strahlt, voller Licht ist. Das liegt daran, dass Krishna eine Lavanya hat, eine aus sich heraus strahlende Natur. Und so geht es auch den Parishads, seinen Gefährten, so dass die aus sich selbst heraus leuchten. Als sich also die alte Frau plötzlich zurückzog, und dieser jugendlichen Lalita den Platz gab, als Lalita plötzlich da stand, strahlte sie aus sich heraus mit einer unglaublichen Ausstrahlung, die aber gleichzeitig verbunden war mit einer noch viel größeren Lieblichkeit. Habt ihr schon mal einen liebenswerten Menschen gesehen? Wenn er einen anschaut, dann geht er, wird gesagt, so Wellen der Lieblichkeit aus, von ihm aus. Und so war Lalita auch
Nun, der Chamananda sagte, ich gebe dir aber nicht den Reifen von Radharani. Ich möchte Radharani diesen Reifen persönlich geben. Daraufhin sagte Lalita, bitte komm mit mir. Und brachte ihn zu einem See, den man als Radhakund bezeichnet. Ihr wisst, heute ist das ein kleines Dorf in Vrindavan, wo ein rechteckiger Teich ist mit wunderschön grünlich-goldenem Wasser drin, einer sehr friedlichen und sehr erhabenen Atmosphäre. Radhakund halt, ne? So, dort brachte Lalita den Chamananda hin, hieß ihn ein Bad zu nehmen, und als Chamananda mit seinem männlichen Körper in den Radhakund hereinging und wieder herauskam, war der männliche Körper verschwunden. Stattdessen war er in einem ewigen spirituellen Körper als eine Gefährtin von Srimati Radharani und ging in diesem Körper in diesem Körper von Lalita zu Radharani gebracht. Es ist schwierig zu verstehen, was soll man über Radharani sagen? Sie saß dort auf einem Thron mit einem Schirm. Sie, die das Ziel aller Vaishnavas ist, empfing Chamananda, der jetzt in einem spirituellen Körper war, und sagte, ich bin sehr, sehr zufrieden darüber, dass du meinen Fußreif gefunden hast. Chamananda gab ihr fast wortlos den Fußreif, und Radharani nahm diesen Fußreif und drückte ihn ganz fest auf die Stirn von Chamananda, wo dann ein Abdruck entstand von einem bestimmten so ein Zeichen auf der Stirn. Sie sagte, ich bin so glücklich, dass ich dir das Wertvollste gebe, was ich habe, nämlich Krishna. Und so nahm sie einen kleinen goldenen Deity, ungefähr so groß, eine Form von Krishna, und gab sie dem Chamananda, der sie dankbar ans Herz presste und dann aufwachte in Vrindavan und dachte, war das ein Traum? Wo ist der Fußreif? Weg. Habe ich mir das alles eingebildet in meiner Meditation, als ich in der Höhle meditierte? Aber dann sah er in dieser Höhle den goldenen Deity, so groß, von Krishna. Und als er später in einen Spiegel schaute oder als er ein Bad nahm in der Yamuna und sein Gesicht sich spiegeln sah auf der Yamuna, sah er immer noch den Eindruck von diesem Tilak, diesem Sternzeichen, welches Radharani selber auf seinen Kopf gemacht hatte. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Deity von Chamananda, ich glaube er heißt Chamaroy, noch heute besuchen. Ihr müsst diesen Tempel, den Chamasundar-Tempel, finden, den Radha-Chamasundar-Tempel, und euch von dem Priester dann den kleinen goldenen Deity zeigen lassen. Der ist ein bisschen, also wenn man davor steht vom Altar auf der rechten Seite, kann man ganz einfach sehen, und dann könnt ihr in großer Ekstase verfallen und wissen, yes, es gibt eine spirituelle Welt, und es gibt eben auch Personen, die mit dieser spirituellen Welt in Kontakt waren, und es gibt auch, wenn ihr so wollt, ich will da jetzt nicht Objekte zu sagen, aber, sondern es gibt da einen Deity, eine Altargestalt, die aus dieser Dimension in unsere hineingekommen ist. Wunderbar, ne? Also, wer von euch war schon einmal im Radha-Chamasundar-Tempel, in dem Tempel, von dem ich spreche? Gaurahari war da, Syamnam war da, und unsere ganzen kroatischen Devotis waren da.
Madayanti war da. Syamasaki, du warst auch schon da? Super. Mani Manjari, Damayanti. Philipp, you also? No, you were not in Vrindavan as of yet. Maybe this year, if Krishna wants. Yeah, you have to see this temple. So, ich würde sagen, wir haben angefangen mit ein paar philosophischen Spekulationen. Wahrscheinlich war es ein bisschen langweilig für die meisten von euch, weil sie einfach so abstrakt sind, diese Gedanken. Ich glaube, wenn wir zurückkommen zu dem eigentlichen Kerngehalt dieser Gedanken, so ist das eine Möglichkeit, die auf uns wartet und die wir nicht vergessen sollten in unserem Leben. Hier wurde gesprochen, dass die spirituelle Welt manchmal bedeckt ist für einige Lebewesen von der Wolke, die als materielle Welt bezeichnet wird, diesem Mahat-Tattva. Es kann aber auch so sein, dass die Wolke kurz aufgeht. Juhu! Und wenn sie aufgeht, diese Wolke, ist das größte Glück, was man hat. Ich denke, dass für viele von uns diese Wolke aufgehen wird am Jamashtami-Tag, Krishnas Erscheinungstag, und möchte euch ganz herzlich bitten, zu dem Erscheinungstag eine folgende Einstellung zu nehmen. Fragt euch an dem Erscheinungstag nicht von Krishna, wie könnt ihr das in großmöglicher Weise genießen, sondern wie könnt ihr in größtmöglicher Weise dazu beitragen, dass Krishna einen wunderschönen Geburtstag hat. Was kann ich machen dazu? Singen kann man machen, die Instrumente spielen. Noch muss ich die Instrumente austeilen, weil viele von euch vergessen, sie zu nehmen und zu spielen. Aber ab morgen können wir uns selber daran erinnern, die Instrumente für Krishnas Freude zu spielen, zu tanzen. Man kann richtig tanzen zu Krishnas Freude, Robert. Wir sind zwar alle so verklemmte Deutsche, wir tanzen ungerne, aber warum nicht? Warum nicht sagen, ich bin kein verklemmter Deutscher, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Ich bin einfach kühn mal. Ich befreie mich von meiner Vergangenheit. Wir können Service machen auf verschiedene Arten und Weisen. Sehen, wie kann ich in der Küche mithelfen oder die Gäste begrüßen. Morgen erwarten wir nicht nur viele Regentropfen, sondern auch viele Gäste, die hier reinträufeln, hoffentlich. Diese Weise können wir versuchen, ein schönes Fest statt zu machen. Ich habe ein tolles Programm mitgenommen, und zwar ich möchte gerne versuchen, über Jamashtami eine große Aktion zu starten. Gebt das Land zu Radha Madan Mohan. Mal sehen, ob Radha Madan Mohan mir erlauben, diesen Service zu tun. Ihr werdet sehen, ich habe eine kleine Überraschung vor. Wir haben auch ein paar neue, wirklich Multivision-Show. Gorahari und Siam Nam haben sich schon angeschaut heute. Ist alles schon bereit. Ich glaube, morgen zeigen wir May You Be Blessed. Ne? Ja. Krishna. Und Bhakti Ratna, der Pyromane. Ja. Ich habe in Berlin an dich gedacht, da gibt es den internationalen Wettbewerb der Pyromanen. Internationaler Wettbewerb. Und da habe ich gedacht, da müsstest du auch hin. Bestimmt gewinnen. Gut. Hare Krishna. Ich möchte sehen, sind irgendwelche Fragen, die ihr zu diesen Themen oder sogar noch anderen Themen mitgebracht habt? Festivals sind auch was aus einem anderen Religions-, aus einem sozialen Aspekt sehr interessant. Wisst ihr, dass ich in der Vergangenheit das Gaudiya Vaishnavatum durch sogenannte soft oder weiche Institutionen verbreitet hat? Was sind weiche Institutionen und was sind harte Institutionen? Ich will mal sagen, was weiche Institutionen sind. Was harte sind, könnt ihr selber euch denken. Weiche Institutionen sind, wo ein spiritueller Geist getragen wird. Zum Beispiel durch qualifizierte spirituelle Meister zu ihren Schülern, zu ihren interessierten Schülern, muss man in der heutigen Zeit dazu sagen. Da können spirituelle Dinge vermittelt werden. Das ist eine weiche Institution. Eine andere weiche Institution ist durch die Schriften. Die Schriften, die fordern ja von niemandem etwas ein in dem Sinne, sondern sprechen sanft zu uns. Oder durch Festivals. In Festivals in der alten Zeit trafen sich die Vaishnavas und in ihrem Treffen haben sie neue Dinge festgelegt, die sie in der Zukunft realisiert haben. Pläne gemacht. Bewegungen gestartet innerhalb des Vaishnavatums und so weiter. Und so haben sich eigentlich auch durch Festivals die Chaitanya Bhakti aus dem Altertum in die Moderne übertragen. Interessanter Punkt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werden ja solche Dinge auch geschehen auf unserem Festival. Schön für mich, wieder in Goloka Dham zu sein. Ein Devotee hatte im Karuna Bhavan geschrieben, willkommen zu Hause. Fand ich sehr nice, insbesondere als es dann so schön warm da auch drin war. Mangamaya Prabhu. Yes. Ja, doch, da gibt es Kommentare, die... Wir haben dieses 15. Kapitel zum Purushottam letztes Jahr oder vorletztes Jahr jeden Tag für einen Monat gechantet und sind durch alle Kommentare und haben das total auseinanderklambüstert. Und da wurde auch diese Frage gestellt. Also... Der wesentliche Punkt, um den es hier geht, ist, dass Krishnas Königreich nichts von außen braucht. Es ist ganz und gar perfekt. In dieser Welt zum Beispiel, damit wir irgendwas sehen können, gibt es zum Tag die Sonne und nur dann können wir Dinge erkennen in dieser Welt. Zur Nacht gibt es entweder den Mond, oder wenn es keinen Mond gibt, dann sind wir auf das Feuer angewiesen, oder die Elektrizität, um zu sehen. In der spirituellen Welt jedoch muss man nicht von außen Dinge heranziehen, sodass man sehen kann und existieren kann. Es ist für alles gesorgt. Sie leuchtet nämlich aus sich selber heraus, die spirituelle Welt. Das ist die eine Erklärung. Nun gibt es eine zweite Erklärung von Madhvacharya, warum hier diese Elemente genannt werden. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich weiß nur noch so viel, Mangemeier, dass in dieser Erklärung gesagt wird, dass die spirituelle Welt kann durch nichts verstanden werden, eben weil es nichts gibt, was Licht in sie hineinwirft. Also die spirituelle Welt kann nicht gesehen werden, das steht für die Sonne, man kann nichts über sie hören, man kann nichts über sie denken, man kann sie nicht mit Gedankenkraft erreichen. Das ist eine andere Erklärung, die sehr kompliziert ist. Ich kann dir das ehrlich gesagt auch nicht genau mehr wiederholen, aber es war sowas. Und die dritte Erklärungsbedeutung ist, dass in den Schriften immer wieder Beispiele genommen werden aus unserer Begriffswelt, um sozusagen hinzudeuten, wie es in der spirituellen Welt wohl ist. Wir alle kennen die Sonne und wir wissen, nur wenn die Sonne scheint, können wir was sehen. Wir alle kennen den Mond, also wenn die Sonne nicht scheint, dann muss der Mond scheinen oder das Feuer muss scheinen. So werden also diese Beispiele genommen, die uns zugänglich sind, um das, was nicht zugänglich ist, zu verstehen. Ein Beispiel ist ungefähr, wenn du einen Schatten von einer Frucht auf einer Mauer siehst, dann sieht diese Frucht auf der Mauer, die als Schatten dort existiert, so ähnlich aus wie die richtige Frucht. Wenn du aber in die Mauer reinbeißen würdest, würdest du dir die Zähne brechen und nicht den süßen Saft der Frucht schmecken. So ist es auch mit der Schrift. Wenn du mit der Heiligen Schrift, da werden Beispiele genannt aus dieser Welt. Aber wenn du versuchst, die andere Welt aufgrund dieser Beispiele zu verstehen, würdest du genauso scheitern wie jemand, der versucht, eine Frucht zu kosten, den Schatten kostet. Deswegen wird in der Heiligen Schrift immer von etwas Interessantem gesprochen. Man nennt das Spota. Spota heißt, dass der Sinn vor dir aufbricht, wenn du so willst. Aufbricht ist vielleicht ein bisschen intensiv gesagt. Also sich dir mitteilt. Du kannst zum Beispiel die Schrift lesen, die Heilige Schrift lesen, und weil du sie nur mit materieller Intelligenz verstehst, ist es so, als würdest du versuchen, nur den Schatten zu genießen, nur den Schatten einer Frucht zu verstehen. Die Heilige Schrift muss sich dir offenbaren, Mangemeier, was sie tut, wenn du dich mit einer dienenden Haltung an die Schrift wendest. Zum Beispiel, wenn wir die Bhagavad Gita hören, dann dienen wir eigentlich der Bhagavad Gita. Dietmar, wenn du dich hinsetzt und hörst, einen heiligen Text hörst, dienst du dem heiligen Text in dem Augenblick, wo du ihm deine volle Aufmerksamkeit gibst. Und dann kann es sein, dass aus den Worten, die ja nur sozusagen Schatten der Wirklichkeit sind, die aber wieder ganz verschieden von der Wirklichkeit sind, so kann es sein, dass aus den Worten das offenbarte Wort herausbricht, sozusagen herauskommt. Ist genauso wie beim Chanten. Du kannst chanten und chanten und chanten und chanten und chanten. Hare Krishna. Und nur die Alphabete oder Buchstabenfolge eines Alphabets machen. Nur dann, wenn sich der heilige Name dir offenbart, Frank, in deinen Sinnen, die geläutert sind durch Service, dann wirst du den wirklichen heiligen Namen, den offenbarten heiligen Namen, den Nama Prabhu mitkriegen. So ist es auch mit den Schriften. Man kann lesen und lesen und lesen und grübeln und spekulieren und kriegt nie die Essenz mit. Wenn man jedoch eine dienende Haltung einnimmt, Hare Krishna, und mit einer dienenden Haltung im hingebungsvollen Dienst die Schriften lesen, dann kommt es plötzlich einem so vor, als würden aus diesen Schriften die spirituelle Wirklichkeit einem offenkundig werden. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus der Kindheit. Kennt ihr diese Bücher, die man aufmachte und man machte dann so auf und wumm, da war eine Ritterburg drin? Gibt es das in Iran auch? Gibt es. Ich hatte eine Ritterburg, eine ganz tolle Ritterburg hatte ich eins und ein Schiff, ein Piratenschiff. So hatte ich zwei Bücher von dieser. So ist es auch mit der Heiligen Schrift. Wenn du es die liest in einer dienenden Haltung, dann machst du das auf und plötzlich spricht das zu dir, ist wie eine Wirklichkeit, man nennt es eben Spota, der Sinn kommt hervor. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir die Bücher lesen, gibt es Situationen, wo wir plötzlich richtig erleuchtet sind. Das gibt es, diese es sind rare also ich will nicht sagen rar dazu, aber es ist nicht immer so. Es gibt auch andere Sachen, wo man einfach da ist und man denkt, oh mein Junge, das habe ich doch schon tausendmal gelesen. Ach, ist das langweilig. Können wir nicht mal einen anständigen Film sehen oder irgend sowas, was ein bisschen interessanter ist. Ne? Denkt man dann. Ne? Es liegt daran, weil sich die Schrift in dem Augenblick nicht offenbart. Ne? Also das nicht aufbricht, der Sinngehalt nicht klar wird. Deswegen sollte man immer sehen, dass man, wenn man liest, dass man das in einer dienenden Haltung macht oder auch sonst in seinem Leben Devotional Service macht. Und dann siehst du plötzlich hinter die Sonne und hinter dem Mond und hinter die Elektrizität, die ja nur, wenn du so willst, so Verständnisbrücken sind, aber niemals das ausdrücken kann, was dahinter ist. Weswegen diese Verständnisbrücken jetzt gewählt wurden, ist einfach, um diesen einen Punkt zu machen. Es braucht also nichts von außen, um die spirituelle Welt sozusagen zu beleuchten oder sichtbar zu machen. Sie offenbart sich eben nur selber von sich aus demjenigen, der durch eine dienende Haltung für reif befunden ist. Und in den dann dieses Verständnis reinkommt. Worte, Gedanken und die Sinne können sie nicht erreichen. Hare Krishna. Tolle Frage, Mangemaya. Dankeschön. Du hast wirklich eine Frage gestellt, die bei der Beantwortung sehr viel, ja, man kommt dann einfach, erinnert sich dann an diese Dinge, die dann noch da sind. Ja. Hare Krishna. So, Kinder, hätte ich fast gesagt. Komm schon, überall sieht man die Autos fahren. Hare Krishna, Bhagavad Dharma. Schön, dich zu sehen. Ich denke, wir gehen dann heute mal nicht zu spät ins Bett, sondern beschließen das und so weiter. Vielleicht, Bhagavad Dharma, willst du ganz kurz sagen, wie wir uns das morgen vorgestellt haben? Jetzt sitzen wir alle zusammen und sind ganz, ganz im.
Hare Krishna, erstens ein Riesengroßes.